Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse der Sure 114, Nas.
A'udhu min ash-shaytan ar-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas.
Zunächst folgender Hinweis. Die Sure Nas ist die letzte, die 114. Sure im Heiligen Koran, eine der sogenannten Schutzsuren, denn immer sind wir von heimtückischen satanischen Einflüsterungen, ob von üblen Menschen oder aber diabolischen Geisterwesen bzw. Dschinn bedroht. Schutz und Zuflucht vor ihnen finden wir nur bei dem allmächtigen und allwissenden Gott, der der alleinige Herr und Regent der gesamten Schöpfung ist. Dieses den Menschen zu sagen, ist eine göttliche Anordnung, die in der Sure Nas an Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ergeht. Und nun zur Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, wir suchen Schutz bei dem Herrn der Menschen, bei dem Regenten der Menschen, dem sie gehören, bei Gott, der Gottheit der Menschen, vor dem Übel der Einflüsterungen der Heimtückischen, die in die Herzen der Menschen einflüstern, seien sie, das heißt die Heimtückischen, aus den Reihen der Dschinn oder aber der Menschen.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastore.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Samstag, dem 1. Februar 2025, gleich dem 13. Bahman 1403 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »So wird gesagt«. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe »Islamische Kultur und Zivilisation«. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung »Moral islamisch gesehen«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe »So wird gesagt«. Bleiben Sie dran!
Wird gesagt. Liebe Hörerfreunde, die heutige Geschichte stammt aus dem Masnavi von Molavi. Ein Vogel hatte sich von seinen Freunden getrennt und war auf der Suche nach einem schöneren Ort zum Leben in die weite Welt hinausgeflogen. Schließlich erblickte er aus der Luft eine liebliche Landschaft. Da flog er herab und ließ sich auf einem Baumzweig nieder. Die Umgebung war herrlich grün, aber es herrschte eine eigenartige Stille. Der Vogel dachte, seltsam, keine einzige Vogelstimme ist zu hören. Es scheint hier keine anderen Vögel zu geben. Aber das ist ja eigentlich auch gut. Hier lässt es sich in Ruhe leben. Und dann erhob er sich, um die Umgebung noch genauer zu begutachten. Ganz in der Nähe hatte ein Vogelfänger Weizenkörner in seine Falle gestreut und wartete auf Beute. Er hatte sich mit Baumzweigen und Blättern getarnt und sah aus wie ein runder Busch. Da kam unser Vogel herbeigeflogen und ließ sich genau neben diesem scheinbaren Busch nieder, doch auf den ersten Blick merkte er, dass irgendetwas mit diesem Busch nicht stimmte. So fragte er, »Wer bist du? Bist du eine Pflanze?« »Wenn ja, muss ich sagen, ich habe noch nie eine solche Pflanze wie dich gesehen. Du siehst eher wie ein Mensch aus.« Da tischte der Vogelfänger mit einer Lügengeschichte auf. »Weißt du, ich bin ein Eremit. Ich habe mich zurückgezogen, um mich ausschließlich der Gottesanbetung zu widmen. Schon lange habe ich das Gefühl gehabt, ich bin für dieses fromme Einsiedlerleben geschaffen. Und eines Tages wurde mir klar, dass ich mich von den Menschen mit ihrer Weltenliebe trennen und in die freie Natur ziehen muss. Und dann, eines Tages... » Der hinterlistige Vogelfänger spann seine Lügengeschichte weiter. Mein Nachbar verstarb ganz plötzlich und ohne, dass man wusste, warum. Ach, sagte der Vogel, das kann doch passieren, aber was hat es mit dir zu tun? Der Vogelfänger, ich fand das schlimm und wollte mich besinnen. Daher lebe ich hier alleine und ernähre mich von den Blättern und Wurzeln. Mir geht es gut und ich danke Gott, dass ich lebe. Der Tod des Nachbarn hat mich wie ein Blitz getroffen und ich bin zu mir gekommen und habe mich gefragt, was ist das Leben eigentlich wert? Am Ende stehen doch Tod und Vernichtung. Ich musste aus diesem Ereignis lernen. Der Vogel fragte, und, hast du jetzt was dazugelernt? Ja, natürlich, sagte der Vogelfänger. Ich habe daraus die beste Lehre gezogen, nämlich, dass ich mich zurückziehen soll und an einem still zu Gott beten muss. Wie lange noch sollen mich Nahrung und Schlaf und die irdischen Freuden an sich ketten? Ich habe mich von allem abgekehrt. Da lächelte der Vogel verschmilzt und sagte, ich hoffe, Gott wird dich auf den rechten Weg führen. Aber bist du es nicht leid, an diesem abgelegenen Ort zu leben? Da meinte der Vogelfänger, ja doch. Aber weißt du, ich muss die Härten ertragen, denn lange Zeit habe ich nur auf weichen Polstern geruht und gutes Essen gehabt. Und nun sollte ich Gott zuliebe eine Zeit lang meinen Körper Härten und Entbehrungen aussetzen. Vielleicht kann mein Geist dadurch höhere Stufen erreichen. Die Geschichte von Molana setzen wir im nächsten Beitrag fort. Doch nun zu unserem Sprichwort, nämlich Sodagar Paniro dar Shishe Michorat. In einer Stadt lebte ein Händler, der Reichtum über alles liebte und kaum etwas für sich und seine Familie ausgab. Er war mit einem solchen Leben sehr zufrieden, nicht so aber seine Frau und Kinder. Dieser Händler hatte einen kleinen Sohn, der sehr gerne Käse aß. Der Händler überlegte, was er nur tun soll, damit sein Junge nicht zum großen Käseesser heranwächst. So legte er allen Käse in ein großes Glas und sagte zu seinem Söhnchen, »Du darfst erst wieder Käse essen, wenn ich es dir erlaube.« »Ach, Vater«, sagte der Junge, »ist Käse denn giftig?« Der Händler sagte, »für dich ist Käse noch schlimmer als Gift. Ich muss doch schon jetzt an deine Zukunft denken. Wenn ich dich tun lasse, was du willst, wirst du als Erwachsener täglich ein halbes Sir Käse essen. Übrigens ist Sir eine hiesige traditionelle Gewichtseinheit und beträgt ca. 75 Gramm. Also stellte der Händler das Glas mit dem Käse in die Kommode und verschloss sie. Dann sagte er zu seinem Sohn, wenn du Käse haben willst, dann sag mir Bescheid. Du wirst jahrelang Käse essen, ohne dass der Käse in dem Glas alle wird, wenn du tust, was ich sage. Der Junge dachte lange ergebnislos über diesen Satz seines Vaters nach. Wie konnte es denn möglich sein, dass er jahrelang von dem Käse in dem Glas isst, ohne dass er zu Ende geht? Am nächsten Tag bat der kleine Junge seinen Vater, ich habe Hunger und möchte etwas Käse haben. Da sagte ihm der Vater, geh Brot holen. Der Junge brachte etwas Brot. Da schloss der Vater den Schrank auf und holte das Käseglas hervor. Er ließ sich ein Stück Brot von seinem Sohn geben, rieb es über das Glas, steckte es in den Mund und sagte, oh, was für ein guter Käse. Hier, mach dir auch ein Käsebrot. Der Junge tat dasselbe. Er rieb sein Brotbissen über das Glas, verspeiste ihn dann und bestätigte, oh ja, dieser Käse ist lecker. Und so rieb er noch weitere Brotstückchen über das Käseglas, bis er satt war. Das Ganze wiederholte sich von Tag zu Tag. Der Kleine wurde hungrig, bat den Vater, das Käseglas aus dem Schrank zu holen und bereitete sich so viele Käseglasbissen zu, bis sein Hunger gestillt war. An jenem Tag war der Vater nicht zu Hause. Als der kleine Junge wieder und so nahm er sein Brot, strich es diesmal über die Schranktür und aß es auf. Als er hinter nach Hause kam, wartete er darauf, dass sein Junge wieder nach Brot und Käse verlangt. Aber dieser sagte nichts. Als dieser nichts sagte, fragte er, »Hast du denn keinen Hunger?« »Ach, ich habe heute schon Brot und Käse gegessen«, antwortete der Junge. »Wie denn das?« fragte der Vater. »Der Junge, ich hatte großen Hunger. Da habe ich mir ein Stück Brot genommen und weil ich nicht an das Käseglas kam, habe ich das Brot über den Schrank gestrichen und so viel gegessen, bis ich satt war.« Da gab ihm der Vater eine kräftige Ohrfeige. »Du konntest noch nicht mal einen Tag lang an dich halten.« Der Junge weinte. »Warum schlägst du mich? Ich habe doch keinen Käse gegessen.« »Was denn sonst?« rief der Vater. »Du konntest nicht einen Tag Verzicht üben. Weißt du was? Du wirst niemals ein guter Händler werden. Hast du denn nicht gehört? Sodagar panira dar shishe michorat. Der Händler isst den Käse, der noch im Glas ist.« Der letzte Satz ist heute ein Sprichwort und man verwendet ihn auf jemanden, der sehr geizig gegenüber sich selber und anderen ist.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islamische Kultur und Zivilisation.
Islamische Kultur und Zivilisation.
Im letzten Beitrag sagten wir, dass die muslimischen Ärzte und Gelehrten eine wichtige Rolle bei der Entfaltung der islamischen Zivilisation und Kultur gespielt haben. Einer dieser Ärzte war Zakaria al-Razi. Wir möchten heute über ihn und sein Werk berichten. Abu Bakr Zakaria al-Razi, der berühmte iranische Arzt, kam am 1. Schaban 251 um 864 in der Stadt Rey südlich des heutigen Teherans auf die Welt. Damals war Rey ein hochkultiviertes Zentrum und ein Mittelpunkt der islamischen Gelehrsamkeit. Razi studierte in Rey Mathematik, Astronomie, Literatur und Medizin. Er hat nicht nur in der Medizin, sondern auch auf dem Gebiet der Chemie, der Physik und der Philosophie wertvolle Forschungsarbeit geleistet. Al-Razi hegte schon als Kind eine große Begeisterung für die Wissenschaft. Als erstes interessierte ihn die Literatur und Geisteswissenschaften. Als Erwachsener erwarb er dann bei dem Gelehrten Ali ibn Sahl Rabban al-Tabari sein Wissen in der Medizin. Gemäß Ibn Usaybiyah in seinem Buch Uhyunul Anbar war Razi, als er nach Bagdad kam, etwas älter als 30. Aus Bagdad nach Rehe zurückgekehrt, übernahm Razi dort die Leitung eines Spitals. Er behandelte nicht nur Kranke, sondern lehrte auch die Medizin. In dem Buch Tariq al-Hukama steht, der muslimische Gelehrte und Spezialarzt Razi hat zuerst die Leitung des Krankenhauses von Rehe und später die Leitung des Bagdader Krankenhauses übernommen. Razi, der von einigen der islamischen Gallen genannt wurde, ist nach Ibn Sina, Avicenna, der bedeutendste Arzt in der Glanzzeit der islamischen Zivilisation gewesen. Er liebte seine Schüler und seine Patienten und verbrachte viel Zeit mit Lesen, Studien und mit Schreiben, bis er schließlich erblindete. Seine Untersuchungsergebnisse gewann er aus Versuchen und eigenen Beobachtungen. Es heißt in den Chroniken, als der delamitische Herrscher in Bagdad ein Spital erbauen lassen wollte, wies er Razi, der sich einen Namen als Arzt gemacht hatte, an den besten Ort in dieser Stadt dafür zu wählen. Razi machte ein Experiment. Er hängte an verschiedenen Stellen in Bagdad ein Stück Fleisch auf und verglich nach 24 Stunden die einzelnen Fleischstücke miteinander. Dann ließ er in dem Viertel, wo das Fleisch am besten erhalten geblieben war, das Spital errichten. Razi besaß einen guten Erfindungsgeist. Er gab sich ohne Nachforschung nicht mit den Kenntnissen voriger Ärzte zufrieden. In seiner Abhandlung Al-Shakuk Allah Jalinus übte er an Ansichten und Heilmethoden des Griechen Gallen Gallinus Kritik. Vor allem Dingen bemängelte er die Ansichten Gallens in Bezug auf das Sehen, Hören und die Lichtstrahlen. Im Gegensatz zu Gallen hat Razi den Sehprozess mit den Lichtstrahlen in Verbindung gebracht, die das Auge erreichen. Zakaria Razi hat über 200 Abhandlungen über Bücher verschiedene Wissenschaften geschrieben, nämlich Medizin, Heilmittelkunde, Philosophie, Theosophie, Astronomie und weitere. Von diesen Werken betreffen ca. 100 Bände verschiedene Zweige der Medizin und der Arzneimittelkunde. Die bekanntesten seiner Werke, die zu Grundwerken in der Medizin wurden, waren das 30-bändige Al-Hawi und das Buch Al-Mansuri. In dem Werk Al-Hawi hat Razi seine Beobachtungen über Klinikpatienten beschrieben. Es ist ein wichtiges Nachschlagewerk für Medizin und sehr umfassend. Heute existiert fast noch die Hälfte des arabischen Originals. Al-Hawi enthält theoretisches und praktisches Wissen. Es wurde zu einem geeigneten Modell für andere medizinische Werke im mittleren Abschnitt der islamischen Epoche. Al-Hawi besteht aus insgesamt 12 Teilen mit mehreren Kapiteln, die sich verschiedenen medizinischen Themen widmen, unter anderem Gesundheitswesen und Behandlung, Knochenbrüche und ihre Heilung, zusammengesetzte Heilmittel und ihre Eigenschaften, Heilpflanzen und so weiter. Der Teil über die Heilpflanzenkunde in Al-Hawi beschreibt 700 verschiedene Heilpflanzen. Dieses Buch gab den muslimischen Ärzten wichtige Informationen über die verschiedenen Arten von Leiden und die entsprechenden Behandlungsmethoden. Das Buch Al-Mansuri ist ebenso ein wichtiges Medizinbuch von Razi. Es ist das erste medizinische Buch, welches in Europa gedruckt wurde. Al-Mansuri vermittelte ihm allgemeine medizinische Kenntnisse. Razi hat es als ein Geschenk an den Gouverneur von Rehe, dem samanidischen Prinzen Abu Saleh Mansur ibn Ishari, gedacht und es nach ihm mit Al-Mansuri betitelt. Das Buch besteht aus zwei Teilen. Es beschreibt die Eigenschaften und Merkmale des menschlichen Körpers, die Eigenschaften von Heilmittel, Hygiene, Knochenverbände, Verletzungen und Insektenstiche und verschiedene Krankheiten. Dieses Buch ist mehrmals ins Lateinische übertragen worden. Es wurde unter anderem von Gerhard von Sremona verlegt. Die Übersetzung des Buches erschien 1510 in Italien als Druckausgabe. Rosi hat ein weiteres wichtiges Buch verfasst. Dieses handelt von den Pocken und Masern, wie sein Titel bereits verrät. Es ist das älteste und wichtigste Werk über diese beiden Krankheiten. Rosi war der erste Arzt, der die Pocken von den Masern unterschied und sie als zwei verschiedene Krankheiten erkannte. Sein Werk über Pocken und Masern galt unter den Ärzten in Europa als eines der besten alten medizinischen Werke. Die Verfassung dieses Buch war ein wichtiger Schritt für den Fortschritt der Medizinwissenschaft der Muslime. Dabei entspricht die Schilderung dieser beiden Krankheiten und ihrer Behandlung in etwa den heutigen Erkenntnissen. Neuburger hat das Buch Rosis über Pocken und Masern in seinem Werk über die Medizingeschichte als einen der hervorragenden Verdienste der islamischen Kultur an der Medizinwissenschaft bezeichnet. Er schreibt, dieses Buch sei die Zierde der medizinischen Bücher der Muslime. Das Buch Rosis über Pocken und Masern erregte mehr als seine anderen Werke die Aufmerksamkeit der Gelehrten und Ärzte. Die Übersetzung ins Lateinische wurde von 1498 bis 1866 über 40 Mal gedrückt. Rosi hat auch Untersuchungen hinsichtlich Nieren- und Blasensteinen durchgeführt. Die Ergebnisse stellte er in einem Buch zusammen und der arabische Text wurde in verschiedenen Sprachen wie Französisch übersetzt. 1896 wurde es in London gedrückt. Ein anderes wichtiges Werk ist Man la yahduruhu tabib. Dieses Buch, welches auch als Tibbe Furara, Medizin der Armen, bekannt wurde, ist ein allgemeines Handbuch für Selbstbehandlung für alle, die keinen Arzt heranziehen können.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Sedira Tarif mit dem Titel Golgasht. Thank you.
ساقی چمن گل را بی روی تو رنگی است شمشاد خراب دائم گل این باستان شاداب نمیماند دریاب ضعیفان را در وقت توانایی ای درد تو هم درمان ای درد تو هم درمان در بستر ناکام یاد تو مونس در گوشه تنهایی مشتاقی و مهجوری، دور از تو چنانه که از دست بخواهد شد آیا به شکیبایی. در دایره قسمت ما نقطه پرگاری، در دایره قسمت ما نقطه پرگاری، لطفان چه تو اندیشی حکمان چه تو فرمایی جایان
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Moral, islamisch gesehen. Weiterhin guten Empfang.
Moral, islamisch gesehen. Wir werden über einige Aspekte, welche der islamischen Gemeinschaft zu ihrer Einheit verhelfen, sprechen. Wir haben gesagt, dass die islamische Welt sich um die Achse des Gottesglaubens vereinen muss. Gott muss für sie den Mittelpunkt aller Dinge sein. Wir haben auch darauf hingewiesen, dass in diesem Jahrhundert, in dem die Feinde mit aller Macht versuchen, den Islam und die Muslime zu vernichten, die Vernunft aus religiöser und politischer Sicht nur einen einzigen Lösungsweg gebietet. Diese Lösung besteht in der Vereinigung und Bildung einer geschlossenen und mächtigen Front zur Abwehr und Konfrontation mit den Feinden der islamischen Welt. Dieser Kampf ist schicksalhaft. Er erfordert Geduld und Standhaftigkeit und zugleich die Festigung der Beziehungen der Muslime untereinander aufgrund der religiösen Gemeinsamkeiten. Gott hat im Heiligen Koran betont, dass die Gläubigen geduldig und standhaft sein müssen. Im Vers 200 der Sure 3 Ali Imran spricht er: »O die ihr glaubt, geduldet euch, haltet standhaft für die Sache Gottes aus, seid einsatzbereit und fürchtet Allah und hütet euch vor Zwietracht, auf dass es euch wohl ergehen möge.« Die wichtigste Regel, welche die Grundlage für die Einheit unter den Muslimen bildet, besteht darin, dass sie von jemandem angeführt und gelenkt wird, der aufgrund einer tief in ihm verankerten Gottesfurcht ausschließlich die Anweisungen Gottes befolgt. Jemand, der jegliche egozentrische Neigung in sich selber bekämpft und sich nie seinen Gelüsten unterwirft. Es muss jemand sein, der die Hoheitssphäre des Islams und seiner Werte mit aller Kraft behütet und außer dem Schutz der Religion und der Stärkung und Größe der islamischen Welt keine andere Absicht hegt, wenn er die Muslime zur Einheit und zum Zusammenhalten aufruft. Der Koran sagt über die besonderen Eigenschaften der nach Gott orientierten Lenker in der Sure 21 Anbiya Vers 73: »Und wir machten sie zu Vorbildern, die nach unserem Befehl leiteten. Und wir gaben ihnen ein, gute Werke zu tun, das Gebet zu verrichten und die Abgabe zu entrichten. Und sie pflegten uns zu dienen.« Die islamische Gemeinschaft vermag nur dann eine geschlossene und starke Front gegenüber dem feindlichen Lager zu bilden, wenn sie sich nach einer solchen Führung richtet, sie befolgt und religiös motiviert ist. Es sind in Wahrheit die Gemeinsamkeiten der Glaubenslehre und der praktizierte Glauben, welche die Muslime umeinander vereinen und zwischen ihnen, ungeachtet jeglicher künstlicher Spaltung hervorrufender Abgrenzungen innerhalb ihrer Gemeinde, ein festes Bündnis errichtet. Gott, der zwischen den Herzen Liebe hervorruft, sagt im Vers 71 der Sure 9 Toba: Die gläubigen Männer und Frauen sind untereinander Freunde. Der geehrte Prophet des Islams, Gottes Segen sei auf ihm und Friede seinem Hause, hat den Grundstein für die Einheit unter den Muslimen gelegt, indem er zwischen ihnen das Brüderbündnis schloss und alle Gläubigen einander gleichstellte. Er sagte: Die Gläubigen sind mit ihrer Freundschaft und Nachsicht und Liebe zueinander wie der Körper des Menschen, bei dem, immer wenn ein Teil von ihm leidet und schmerzt, die anderen Teile keine Ruhe mehr haben. Mit diesem Vergleich lässt der Prophet uns wissen, dass die Muslime wie ein einziger Körper sein sollen und dass, wenn ein Teil dieses Körpers, sprich ein Teil oder ein Mitglied der islamischen Gesellschaft, in Mitleidenschaft gezogen wird, die ganze Welt Verantwortung ihm gegenüber verspürt und etwas unternimmt. In einem anderen Wort des Propheten, Salawatullah alai, heißt es: Jemand, der sich am Morgen aus dem Schlaf erhebt, ohne etwas für die Beseitigung der Probleme der Muslime zu tun und sich ernsthaft für sie einzusetzen, ist kein Muslim. Der Islam legt die Schienen für die Festigung der Beziehungen in der islamischen Gesellschaft. Er gibt den Muslimen Anweisungen zur Einübung und Pflege der Einheit zwischen ihnen, zum Beispiel durch das Gebot zum Gemeinschaftsgebet. Die Muslimen sollen jeden Tag in den Moscheen in geschlossenen Reihen gemeinsam das Pflichtgebet verrichten. Sie sollen Freud und Leid miteinander teilen und sich in der Moschee über soziale Fragen und über Kultur, Politik und Wirtschaft austauschen. Gemeinsam sollen sie sich um die Versorgung von Bedürftigen und Entbehrenden kümmern, an sozialen Aktivitäten teilnehmen, ihr Wissen über die Religion vermehren und ihren Glauben innerlich verankern. Ein weiteres Gebot des Islams zur Wahrung der Einheit unter den Muslimen ist das Projekt Freitagsgebet. Das Freitagsgebet ist mit seiner großen Teilnehmerzahl und den beiden Ansprachen ein besonderes Gemeinschaftsgebet. Der Vorsteher des Freitagsgebets muss in seinen Ansprachen über alle Angelegenheiten der islamischen Gesellschaft sprechen und die Bevölkerung über aktuelle Probleme aufklären. Beim Hadsch in Mekka erreicht schließlich die Verbildlichung der Einheit in der islamischen Welt ihren Höhepunkt. Einmal abgesehen von der Corona-Zeit versammeln sich jedes Jahr mehrere Millionen von Muslimen um die Kaaba in Mekka und erklären gemeinsam im Chor den Glauben an den einen Gott. Alle äußerlichen materiellen Unterschiede zwischen den Muslimen treten in den Hintergrund. Die Hadsch-Pilger sind alle weiß gekleidet und verbringen gemeinsam die Hadsch-Rituale. Der Hadsch verbildlicht die Größe der islamischen Welt und hält sie den Feinden vor Augen. Während des Hadsches erklären die Pilger, dass sie sich von Polytheisten und den Ungläubigen freisprechen. Sie empfinden Liebe zueinander. Und so wird der Inhalt des Verses 29 der Sure 48 veranschaulicht. Mohammed ist Allahs Gesandter. Und diejenigen, die mit ihm sind, sind den Ungläubigen gegenüber hart zueinander, aber barmherzig. Bleibt zu hoffen, dass die islamische Welt in unserem Zeitalter, wo sie eine Renaissance erfahren hat, dank der Inspiration durch die wahren Lehren des Islams, wie Prophet Mohammed sie überbracht hat, immer mehr sich vereinigt und den Feinden keine Chance gibt, Zwietracht in ihren Reihen zu säen und erneut über ihr Schicksal zu bestimmen. Diese Hoffnung wächst durch die Erstarkung und die Erfolge der Front des Widerstands. Mit Gottes Hilfe erwartet die Muslime der endgültige Sieg der Wahrheit über die Lüge, des Rechtes über das Unrecht.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.